Willkommen bei Hotelgeschichten. Hotels sind so viel mehr als Orte zum Übernachten. Sie sind kleine Welten, in denen sich das Leben verdichtet. Ankünfte, Begegnungen, Aufbrüche, Erinnerungen. Wir erzählen von Menschen und Momenten, die zeigen, wie Geschichte in der Hotellerie geschrieben wurde und bis heute weitergeschrieben wird. In dieser Episode reisen wir zurück in den Winter des Jahres 1905, in die Zeit der Belle Époque und in das ehrwürdige Hotel Reine Victoria in St. Moritz-Bad. Dort begegnen wir Baron Maximilian von und zu Hornstein, der uns als fiktiver Zeitzeuge in die glanzvollen, manchmal auch widersprüchlichen Momente dieser Epoche mitnimmt. Das folgende Gespräch ist ein fiktiver Dialog, der auf zeitgenössischen Quellen basiert und das damalige Weltbild widerspiegelt. Der Text wurde von Historiker Basil Vollenweider verfasst. Es sprechen Gemeindepräsident von St. Moritz und Entertainer Christian J. Jenny als Baron Maximilian von und zu Hornstein sowie Historiker Basil Vollenweider als Interviewpartner.
Herr Baron von und zu Hornstein, es ist mir eine ausgesprochene Ehre, Sie im ehrwürdigen Vestibül des Hotels Victoria zu einem Gespräch begrüßen zu dürfen.
Ja, die Ehre, mein Herr, ist ganz wie meine. Bitte, bitte, nehmen Sie doch Platz.
Danke.
So, welch köstliches Amüsement, da sitzen wir nun. Im Jahre des Herrn Anno Domini 1905. Meine Gegenwart und zugleich Ihre Vergangenheit. Welch ein herrlich Kuriosum, denn Ihre Stimme trägt zudem den Hauch der Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Das ist ein zeitloses Rendezvous im Hotel Victoria. Köstlich! Lassen Sie uns beginnen.
Herr Baron, bevor wir in Ihre Geschichten und Anekdoten eintauchen, gestatten Sie mir eine schlichte Frage. Wer ist der Mann, der da vor mir sitzt? Ein Kurgast, ein Abenteurer, ein Beobachter des mondänen Lebens?
Ach, junger Mann, wenn Sie es genau wissen wollen. Mein Lieber, ein wenig von all dem und nichts davon ganz. Ich heiße Maximilian Baron von und zu Hornstein, in München zwar gemeldet, aber eigentlich in St. Moritz zu Hause.
Seit wann kommen Sie dann hierher und weshalb?
Ja, seit beinahe zwei Jahrzehnten, du und mein Herr. Zum ersten Mal kam ich im Sommer des Jahres 1883 hierher, nun auf ärztliches Geheiß. Ich war etwas schwach auf der Brust. Man sprach damals von der Wunderluft des Engadins. Ach, Mensch, man sagt ja Engadins, was sagt man hier, aber als Deutscher sagt Engadins, ja, tut mir leid. Und meine zarte, vom städtischen Ruß gepeinigte Lunge sollte sich hier durch Luft- und Trinkkuren erholen.
Und haben Sie sich erholt?
Und wie? Träge Lungen nehmen ihre Arbeit wieder auf und die Neurasthenie.
Ah, die Neurasthenie.
Ja, die Neurasthenie lernt sich zu fügen. Nun, Asthma, Arthritis und Herzkrankheiten täten schlecht daran, sich so hoch hinauszuwagen, und wehe dem, der dieses ärztlichen Rat missachtet.
Warum?
Ich erinnere mich an einen gut aussehenden Engländer mittleren Alters, die man bei Hotelbällen tanzen sieht, mit roter Krawatte, braunem Frack und Goldknöpfen und perlgrauer Hose, Sie wissen.
Ja.
Ärzte verstehen nichts davon, sagte er zu mir. Mhm. Mein Arzt hat mir verboten, hierher zu kommen, und mir geht es prächtig. Am nächsten Tag fand man ihn tot in seinem Bett. Ich sehe noch den Aufruhr vor mir, den Abtransport des Leichnams, der in irgendein Nebengebäude des Hotels Victoria abgelegt wurde, wo seine Identität weniger Unruhe stiftete. Es dauerte eine Weile, bis die Witwe kam, um ihn abzuholen.
Und dann ging's per Pferdewagen zurück in die Heimat.
Wo denken Sie hin? Vor Ort änderte die Witwe ihre Meinung und entschied sich für ein hübsches Grab auf dem Friedhof der englischen Kirche, das sie im nächsten Jahr mit ihrem neuen Ehegatten dann besuchte. Wie glücklich wäre er, wenn er uns sähe, sollen beide in Form eines Totengebets gemurmelt haben.
Tatsächlich.
Nun, eine Anekdote, die man neben dieser Antwort stellen könnte, die ein Einheimischer einer besorgten Fremden gab, die sich zu sehr von Gletscherspalten und Abgründen fürchtete. »Aber, gnädige Frau, beruhigen Sie sich! Wir haben doch ausgezeichnete Friedhöfe hier!« »Doch, dies sind die Ausnahmen. Zahlreich sind die Söhne und Töchter des Jairus, die hier in recht schlechter Verfassung angekommen sind und sich nicht nur erhoben und gingen, sondern sogar kletterten. Und, was noch besser ist, wieder hinabstiegen, gestärkt, ohne jedes andere Wunder, als das der unsterbliche Geier und des alten Paracelsus.«
»Und Sie zählen sich zu diesen?«
»Aber gewiss doch, mein Bester, gewiss. Schauen Sie mich an. Ich bin ein begeisterter Sportsmann und stolzes Mitglied des deutsch-österreichischen Alpenvereins.«
»Herr Baron, bevor wir auf das hiesige Sporttreiben kommen, heuer reisen Sie per Eisenbahn nach St. Moritz. Das war früher anders, oder?«
»Und wie? Und wie? Wissen Sie, erstmals pilgerte man ja ausschließlich zur Sommerzeit hierher, auf holpernden Pferdewagen über den Julierpass, oder wie der heißt. 12 volle Stunden währte die Fahrt von Chur herauf. Nur die begüterten Herrschaften, wie selbstverständlich ich, vermochten sich den Luxus zu gönnen, die mühselige Reise durch ein kommodes Nachtquartier im altehrwürdigen Posthotel Löwe zu Mühlen, auch Mulenz genannt, bei Balzers ein wenig zu versüßen.
Ja, können Sie diese Anreise beschreiben?
Ja, mit Vergnügen, mit Vergnügen. Von allen Großstädten des Kontinents fuhr man komfortabel mit der Eisenbahn nach Chur. Dort tummelten sich Reisende aus verschiedensten Herrenländern. Es herrschte ein reges Treiben in den Gassen und es gab allerhand zu sehen. Nebst dem Bahnhof war der Posthof der belebteste Platz der Stadt. Ein Durcheinander von Menschen, Pferden, Kutschen und Gepäckstücken. Ich sage Ihnen, mein Guter, er bot manch interessantes Schauspiel.
Bitte, Herr Baron, berichten Sie.
Einige Zeit vor der Abfahrt stellten sich die Reisenden, 80, vielleicht 100 oder noch mehr, ein und bald mengte sich in das ohnehin schier unentwirrbare Chaos das laute Stimmengewirr von Menschen aus allen Herrenländern. Und hier unterhielt sich eine Gruppe fröhlicher Deutschen daneben, einige ruhig plaudernde Söhne Albions, also Briten, Briten. Dort gestikulierte ein beweglicher Franzose mit seinem Landsmann, während eine aufgeregte Russin nach ihrem vermissten Handgepäck schrie. Dazwischen rief einer in der Bella Lingua Italiana nach seinen Angehörigen. Und hier erkundigte sich ein Spanier beim Postillon nach der Abfahrtszeit, während dieser statt einer Antwort mit den ungeduldig scharrenden Pferden auf Romanisch zu schimpfen begann. Kurz, ein kosmopolitischer Wirrwarr, wie beim Turmbau zu Babel wahrscheinlich.
Und dann?
Dann plötzlich tritt lautlos Stille ein. Und alle Augen richten sich nach der Ausgangstür des Passagierbüros, wo mit würdig aufgesetzter Amtsmiene, den langen Stundenpass in der Hand, der Beamte erscheint und alsbald mit lauter Stimme die fremdklingenden Namen der Reisenden abzulesen beginnt. Dies beginnt neuerdings Leben, viel Leben, in den wimmelnden Menschenhaufen. Einer möchte gern bei seinem Freunde sitzen, jener kann keinen Rücksitz ertragen, ein Dritter weigert sich, ein Coupé, den Affenkasten, wie er es verächtlich nennt, zu besteigen. Aber das schließende Ultimatum des bestürmten Beamten, gefälligst einsteigen, sonst fährt die Post ab, wirkt entscheidend. Der letzte Passagier ist glücklich platziert. Der Wagenschlag fällt zu, der Beamte ruft, ab, Ein lauter Peitschenknall und vielstimmiges Hallo. Und die zwei stattlichen achtplätzigen Coupé Landauer Hauptwagen des Julierpasses und des Albula-Kurses mit Kondukteur und Postillon hoch zu Bock. Hierher die schier endlose Reihe der Beiwagen und zum Schluss die Menge schwer beladener Gepäckswagen. So setzte sich die gewaltige Karawanne in Bewegung.
Faszinierend, faszinierend. Lassen Sie uns nun über das Hotelleben sprechen. Nach der Eröffnung der ersten Bäder- und Ferienhotels begann in St. Moritz eine rasante Entwicklung von fast unbekanntem Kurort zum Touristenzentrum von Weltrang. Was hat sich verändert?
Nun, in den 1880er Jahren, also wo ich zum ersten Mal hierher gekommen bin, wurden viele Hotels gebaut. Und wenn eines neu errichtet war, wurde es sogleich von Gästen voll besetzt. Schauen Sie sich St. Moritz Bad an. Zahlreiche Gasthöfe, Pensionen, Maisons und Villen, drei Kirchen, das neue Post- und Telegrafengebäude, die vielen barackenähnlichen Verkaufsbuden, die Cafés, Bierstuben und das Casino am See mit vorzüglicher Kurkapelle und elektrischer Beleuchtung. Eine bunte, fremdländische Menschenmenge drängt sich auf den Trottoirs und Anlagen. Und bevor die Eisenbahn kam, sah man hochbepackte Postwagen, Beiwagen und Furgons. Schwere, vierspännige Reisewagen kommen und gehen und allerlei Fuhrwerke kreuzten die Straßen. Es ist das bunte Treiben einer Großstadt, das seltsam mit dem schweigsamen, ernsten Hochgebirge umherkontrastiert. Und dies alles haben die Gesundbrunnen bewirkt, die hier eben aus dem Boden quellen.
Ja, und das Dorf?
Ja, hier finden wir noch teilweise die alten Zustände in den steilen, winkligen Gassen und alten Häusern. Aber Neugestaltung zeigt sich auch hier an vielen Stellen, besonders aber in der nächsten Umgebung, wo schon fast jede aussichtsreiche Terrasse ihren Schmuck an Neubauten und Anlagen erhalten hat. Und dann ist da natürlich noch das Hotel Kulm, eine englische Kaserne und ein hybrider Ort.
Wie meinen Sie das?
Ja, hier treffen die Alten auf die neuen Gäste. Den Veranstaltern von Tableau Vivante, die hier in der Gegend ihr Unwesen treiben, schlage ich folgendes Thema vor. Kampf des Knickerbockers gegen den schwarzen Frack und das auf 1822 Meter über dem Meer. Man kann sich den kleinen dramatischen Ablauf ausmalen. In den Schaukelstühlen einer Hotelhalle eine Gruppe Touristen neuen Stils, die Damen herausgeputzt in die Galakleidung, die sie in den Stadtsaison bei Abendessen getragen hätten. Die Herren ebenso makaber im Schwarzwald ihres Abendanzugs, als handelt es sich um einen Ball in Paris. Plötzliche Invasion der Szene durch eine fröhliche Gruppe von Alpinisten, gekleidet in helle Töne, Röcke und Radlerhosen, in Watteau-Farben, Seidenstrümpfen und in Blumenfarben, Mützen und Baretts begrenzt, eine ganze Garderobe, in Schnitt und Farbe abgestimmt auf das Bergtheater, das sich beleidigt zeigt durch das Nebeneinander ohne Bezug und folglich ohne Eleganz und Geschmack mit den alten städtischen Unterkleidungen. Die Zeiten haben sich geändert. Andere Kisten sind gefolgt. Andere Gepäckstücke haben sich den Weg über den Julia gebahnt.
Sie beschreiben also den Wandel der Gäste mit ihren Gepflogenheiten und Mode.
Oh ja, mein Herr.
Es fällt auf, dass nebst den Kurgästen immer mehr Vergnügungsreisende hierher kommen.
Ja, mein Herr, ja. Insbesondere die Engländer. Man sucht das Abenteuer im Gebirge, macht Wanderungen und Spaziergänge oder vergnügt sich beim St. Moritzer See. Man nennt ihn auch die Perle von St. Moritz. Aber die Gründe, weshalb Menschen aus aller Welt hierher kommen, die sind so mannigfaltig wie die Blumen einer samtigen Alpenwiese, mein Herr.
Und, Herr Baron, wie meinen Sie das?
Sehen Sie den stattlichen Mann von würdiger Haltung dahinter an der Rezeption dort?
Oh ja, oh ja.
Der Herr Geheimrat, Professor Dr. Wulstewitz aus Wien. Weshalb er in den Gardin kommt, werden Sie mich nun fragen. Nun, nicht eigentlich der Sommerfrische wegen. Nein, es ist vielmehr des edlen Veltliners halber, der hier, wie er versichert, besser mundet als anderswo. Aber auch die herrliche Aussicht zieht ihn magisch an, wie er mir erzählte. Am liebsten sitzt er, das Fernglas zur Hand, auf der Veranda und späht mit dem Ernst eines Weidmannes in die Ferne. Doch nicht nach Gemsen oder gar Steinböcken sucht sein Blick. Wenn Sie verstehen, was ich meine.
Ich verstehe, Herr Baron, ich verstehe. Kommen wir nun noch zu einer anderen spannenden Entwicklung, der Sie durchaus auch angetan sind, nämlich Sport. Um die Jahrhundertwende entwickelte sich St. Moritz zu einem mondänen Sportort mit exklusiven Freizeitvergnügungen. Die europäische Crème de la Crème trifft sich im Winter beim Rodeln, Skeleton-Bobfahren, Skiöring, diversen Eissportarten wie Eissegeln oder Bandy und Curling. Im Sommer beim Spazieren, Golfen, Tennis, Taubenschießen und vielem mehr. Die noblen Damen und Herren amüsieren sich tagsüber an der frischen Luft, bevor sie Konzerte, Bälle oder sonstige Abendvergnügungen besuchen. Und wissen Sie, Herr Baron, was mir besonders aufgefallen ist?
Sprechen Sie es aus, mein Bester, sprechen Sie es aus.
Das einstige, zarte und ach so sittsame Wesen, das Bewegung höchstens zur Erhaltung der Anmut betrieb, treibt fast in gleicher Weise Sport wie die Männer. Herr Baron, was sagen da die Herren, wenn die jungen Damen sich neuerdings auf Tennisplätzen tummeln und gar den Schläger schwingen?
Ach, schauen Sie nur, der Herr dort hinten im Fauteuil. Klein gewachsen, dicker Bauch, spitz gezwirbelter Schnurrbart, Monokel. Er ist Großaktionär einer Lebensversicherung, Stammgast des Hauses. Seine adrette Nichte, wie man sagt, nennt ihn schlicht Onkelchen Fritz. Er kommt alljährlich zur Sommer- und Winterfrische hierher. Übrigens immer mit einer anderen Nichte. Und ist ein vehementer Kämpfer für alles, was Mädchensport genannt wird.
So. Ich hätte gedacht, Onkel Fritz würde sporttreibende Frauenzimmer nicht gutieren.
Da liegen Sie komplett falsch, mein Guter. Wissen Sie, was er mir letzten Sommer gesagt hat? Lawn-Tennis, sprach er, ist nun der schönste und nützlichste Sport für das weibliche Geschlecht. Dabei wird, wie überall, wo das Prinzip der Gleichgewichtshaltung mit dem Sport verknüpft ist, dauernd die gesamte Muskulatur des Leibes in Tätigkeit versetzt. Auge und Hand stärkt sich, schnelle Überlegung, rasches Handeln, alles wächst und gedeiht. Und dann, fügte er hinzu, und das mit einem Blick, der keinen Zweifel ließ, gibt es etwas Schöneres als das Tenniskostüm? Endlich einmal ohne Topfteller oder gar Bienenkorbhut, ohne jene unsichtbar verschlossenen Blusen, ohne das ewige Rascheln von seidenen Über- und Unterröcken. Unter dem kurzen, weißen Sportrock gewahrt man ihre schlanken und doch vollen Formen. Ja, im Tenniskostüm beschauen wir sie gerne. Und sie gefallen uns.
Welch unverblümtes Loblieb, halb medizinisch, halb ästhetisch. Herr Baron, als begeisterter Wintersportler, dank Zentralheizung und elektrischem Licht können die Hotels nun auch im Winter viele Gäste aufnehmen. Der Wintertourismus boomte schon Ende des 19. Jahrhunderts. Seit 1904 ist St. Moritz per Bahn erreichbar. Die Anreise ist schneller, die Gäste zahlreicher und gesellschaftlich breiter. Gilt das ebenso für den Winter?
Gut beobachtet, mein Bester. In der Tat. Die Albula-Bahn hat in das sommerliche St. Moritz das früher so unnahbar aristokratisch war, einen starken demokratischen Einschlag gebracht. Im Winter aber bevölkert die vornehme Gesellschaft die großen Hotels und es wimmelt in den Fremdenlisten von Prinzen, Grafen und Lords.
Bitte, Herr Baron, berichten Sie uns vom Wintersport.
Baron von und zu Hornstein, wenn ich bitten darf.
Entschuldigung, Herr Baron von und zu
Hornstein. Aber gerne, gerne, sehr gerne, hören Sie mir zu. Die europäische Aristokratie spielt Theater vor uns. Und es ist für viele Leute riesig interessant, einen Kronprinzen Schlitten fahren, einen Erzherzog Schlittschuh laufen und eine Prinzessin auf dem Eis oder im Schnee umfallen zu sehen.
Können Sie den winterlichen Betrieb etwas genauer beschreiben? Was sind beispielsweise diese neuartigen Schlitten, die man Bob nennt?
Ein Bob ist eine Hexenschaukel mit 5 Personen, die rittlings auf einem bekuften Plättbrett und Eis- und Schneeserpentinen dahinrasen und das Gordon-Bennett-Tempo des Töffs als für den Krähwinkler-Landsturm gut genug verlachen. Zahlreiches Publikum steht an den Kurven, erfreut sich an den Selbstmordversuchen und Keep Time! Das telefonisch vom Ziel übermittelte Ergebnis wird durch einen englischen Waldschratz mittels Nebelhorn der lauschenden und notierenden Menge von hohen Berggipfeln zugejodelt. Zum Beispiel 147.8, worauf die Kritik mehrstimmig einsetzt.
Ui, das tönt aber ziemlich gefährlich.
Ja, mein Lieber, ja. Solch Bob-Races sind ganz und gar nicht ungefährlich. Doch zersplitterte Kniescheiben gelten hier als todschick. Besonders die Damen wissen ihre Verwundungen mit vollendeter Grazie zu ertragen. Es eröffnet sich da ein bisher unverschlossenes und ausgestaltungsfähiges Gebiet einer Mode der Verbandstoffe. Ich habe entzückende Pflästerchen aller Farbe auf Stirn, Wangen und Näschen gesehen, seidene Handbinden, die wieder in einer Schnur von süßen Hermelinschwänzchen ihren Halt fanden, edelsteinbesetzte Spazierstöcke, mittels derer man anmutig aus dem Foyer des Hotels in den Speisesaal zum Dinner hinkte.
Sie selber, Herr Baron von und zu Hornstein.
Danke.
Bitte gerne. Lieben aber die Geschwindigkeit und die Gefahr gleichfalls. Ich habe gehört, Sie hätten sich diesen Winter zum ersten Mal den berühmt-berüchtigten Crestaran hinuntergestürzt. Bitte berichten Sie davon.
Mit Vergnügen. Na und, ich mietete mir einen Tabagon. Eine Tabagon, das ist also der Schlitten, ja, für die Christa, legte Knie- und Ellbogenkappen an, so dass ich schon vor den in Aussicht stehenden Stürzen das Bild des Reklamefigürchens eines Bandagengeschäfts bot, dann eilte ich zum Christa ran.
Und dann?
Bitte, mein Herr, hören Sie das Wort Cresta, Cresta. Klingt es nicht schon nach brechenden Knochen? Sicher, der Cresta Run ist eine spiegelblanke Bauch-Eisrutschbahn, die in märchenhaften Darmverschlingungen meist sehr senkrecht sich 1200 Meter hinunterkullert. In besagtem Gefieder legt man sich platt, den Kopf nach vorne, auf einer winzigen Schlitten. Die Fußspitzen sind mit einem eisernen Stahlkranz versehen, der die Steuerung bewirkt oder vielmehr bewirken sollte. So vorbereitet jagt man in den Abgrund und das meine ich wörtlich.
Sie erwähnten auch Frauen tun dies?
In der Tat, mein Herr.
Wirklich?
Und was die Damen dabei für einen Fanatismus entwickelten, ist bewundernswert.
Unglaublich.
Auf diesem Gebiete der Emanzipation sind die Frauen von den Männern ehrlich zu fürchten. Es ist ein wundersam schönes Bild, wenn ein frisches Porzellanfigürchen in weißem Dress mit wehenden Locken in so besinnungslosem Schneid zur Tiefe stürzt. Das sind Schillers Taucher dagegen für ein ganz wasserscheues Suppenhuhn erkläre.
Faszinierend. Aber Sie wollten uns doch noch von Ihrer ersten Cresta-Ranfahrt berichten.
Ach ja, ja, bon, auf meine Erfahrung als Bobman vertrauend, riskiere ich nun selbst die Abfahrt ins Bodenlose. Nach 200 Metern begann ich zu pendeln und wurde wie ein Billardball von Bande zu Bande geschleudert. Die Zuschauer schrien, right, right, left, left. Nach 400 Metern hatte ich einen der seitlichen Schneewälle durchrannt und flog in einem Bogen über die Nebenbahn hinweg. Als Leute zum ortsüblichen Knochensammeln kamen, war meine erste Frage, wo ist der Schlitten? Nicht etwa, where's the Toboggan? In solchen Augenblicken spricht der Deutsche hier ausnahmsweise Deutsch. Von drei ferneren Versuchen, die Bahn zu nehmen, war einziger von Erfolg gekrönt.
Herr Baron, Sie sind ja ein richtiger Draufgänger.
Wissen Sie, der Deutsche kennt keine Furcht. Wobei, ein Sportzweig ist mir suspekt.
Ah ja, und welcher ist das?
Skiöring.
Skiöring?
Skiöring, mein Herr, ja, Skiöring. Aha. Man lässt sich auf Schneeschuhen stehend von einem veritablen Ross ziehen. Mhm. Die Ausübung habe ich mir verkniffen. Die Aussicht auf die Verdauung eines Pferdes ist nichts Besonderes. Und was wird, wenn es ihm einfällt, plötzlich stehen zu bleiben? Hm? Die Entgleisungskomponente aus einem PS, aus einer Pferdestärke und zwei Skis wage ich mir hier nicht zu konstruieren.
Mhm. Und was machen jene, die nicht dem Wintersport frönen?
Die im Sport gänzlich bewegungsunfähig gewordenen liegen im Freien auf der Hotelterrasse und lassen sich einfach rösten. Braune Gesichter, Überschuss an Gesundheit, der in all den Waghalsigen sein Ventil zum Ablassen findet, fröhliche Mienen, das ist der Stempel des Winterfrischlings.
Herr Baron von und zu Hornstein, erzählen Sie uns zum Schluss noch etwas über das allabendliche Hotelleben, bitte.
Ja, gerade in dem Umschalten der Urwüchsigkeit morgendlicher Unternehmungen in die Frack- und Smoking-Atmosphäre des Abends liegt ein unendlich feiner Reiz. Nach dem Diner, Maskenball, für den sich der Engländer seiner Bartlosigkeit wegen besonders eignet. Er macht ebenso einen Stierfechter und Konsistorialrat, wie Chinesen oder der Parsifal wahrscheinlich, während Lohengrin mit schwarzen Hängeschnurrbart und Brille stets einen betrüblichen Eindruck erweckt. Bei Tisch werden dann wahre Apollinaris-Orgien verbrochen. Apropos, hören Sie? Mhm. Der Gong ruft bereits zum zweiten Mal zum Diner. Und im großen Saal zwischen den kleinen, blumengespückten Tischen stehen die livrierten Keller schon in gespannten Erwartung. Auch wenn Unpünktlichkeit hier beinahe als Gesetz gilt. Ich fürchte, ich darf mich nun nicht länger Ihrer Gesellschaft erfreuen.
Selbstverständlich, Herr Baron Maximilian von und zu Hornstein. Ich danke Ihnen herzlich für dieses außerordentlich vergnügliche Gespräch.
Ganz mein Vergnügen, mein Herr. Und nun, gute Reise. Zurück in die Zukunft. Leben Sie wohl und grüßen Sie mir die Welt, die da kommen wird.
Danke, Herr Baron. Leben Sie wohl.
Das war unsere Zeitreise ins winterliche St. Moritz des Jahres 1905. In eine Welt aus blauem Himmel und weißem Schnee, Sportdress und Abendsmoking, aus Heiterkeit Eleganz und auch einer Spur Eitelkeit. Wer heute im Hotel Reine Victoria verweilt, der atmet sie vielleicht noch ein, diese leise Eleganz jener Belle Epoque. Mit dieser Folge schließen wir das Jubiläumsjahr des Hotel Reine Victoria ab. Doch Hotelgeschichten geht natürlich weiter. Auch künftig erzählen wir von Menschen, Momenten und Orten, die die Hotellerie geprägt haben und weiterprägen. Schön, dass Sie dabei waren. Auf bald und bis dahin, gute Reise.